Beitrag.
2 Wochen vor dem ersten Advent wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen, auch von der deutschen Minderheit in Polen. Vor einer Woche fand auf dem Ehrenfriedhof in Allenstein die von der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit organisierte Gedenkfeier für dieses Jahr statt. Uwe Hahnkamp war dabei und hat sich Gedanken gemacht.
Sie sind im Kirchenjahr eine traurige Zeit, die letzten 2 Wochen vor dem Neubeginn am ersten Advent. Zuerst letzte Woche der Volkstrauertag, dann heute der Totensonntag. Die Besinnung auf die Verstorbenen des letzten Jahres wird darüber hinaus meist von entsprechend trübem Wetter begleitet. Dies blieb, zumindest am letzten Sonntag, den Teilnehmern der Gedenkfeier auf dem Allensteiner Ehrenfriedhof erspart. Sogar einige Sonnenstrahlen erhellten das sorgfältig gepflegte Gräberfeld unter den Kiefern, mit seinen Kieswegen und dem moosigen Boden. Die Schritte der Anwesenden verhallen, Stille breitet sich aus. Nach einer kurzen Begrüßung durch Alois Kowalewski von der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit, AGDM, der seit Jahren diese Feier leitet, spielt Dariusz Gędzierski auf der Trompete den Zapfenstreich. Trotz der nur gelegentlich von Vogelgezwitscher und dem Geräusch der auf der Straße nach Dieweten vorbeifahrenden Autos gestörten Ruhe ist die Ansprache von Alois Kowalewski schwer zu verstehen. Er hat 2 Tage vorher die 84 Jahre erreicht, da lässt die Stimme nach. Dennoch lässt er sich diese Rede nicht nehmen, in diesem Jahr schon gar nicht, hat er doch im Sommer nach über 60 Jahren Ehe seine Frau verloren. Außerdem, er und seine Ansprache gehören einfach zu dieser Gedenkfeier. Ebenso dazu gehört das geistliche Wort von Domherr André Schmeier. Seine Stimme, jünger und darüber hinaus trainiert, dringt etwas weiter. Nicht nur der gefallenen Soldaten der Weltkriege, wie in der ursprünglichen Intention des Feiertags, sei zu gedenken, sondern auch der zivilen Opfer danach. Kaum eine Familie hier in Ostpreußen sei ohne Verlust davongekommen, so der Priester. Während für die Toten ein Rosenkranz gebetet wird, wandern die Gedanken zu den eigenen Gestorbenen, aber auch zu bekannten Personen, die aus der Welt gegangen sind, wie Marcel Reich-Ranicki, Tadeusz Mazowiecki oder Manfred Rommel. Der frühere Oberbürgermeister von Stuttgart, als Sohn des bekannten Generalfeldmarschalls Erwin Rommel, lenkt die Gedanken zurück zum Ehrenfriedhof. An dem großen Holzkreuz in der Mitte des Friedhofs legen Otto Tuschinski und Alexander Bauknecht vom Vorstand der AGDM Blumen nieder. Auch ein Kranz der Landsmannschaft Ostpreußen findet seinen Platz am Fuß des Mahnmals. Wieder ertönt die Trompete, und auch das gehört dazu, mit dem Lied »Ich hatt einen Kameraden«. Ludwig Uhland, der den Text verfasst hat, war nicht nur Dichter, er war später auch Politiker und 1848 Mitglied des Parlaments in der Paulskirche für seine Heimatstadt Tübingen. Der gute Kamerad, so der eigentliche Titel, entstand 1809 im Zusammenhang mit dem Aufstand der Tiroler, bei dem er auf beiden Seiten Soldaten kannte. Vertont wurde es von Friedrich Silcher, der auch die Lorelei von Heine musikalisch gerahmt und die bekannte Melodie zum Ännchen von Tharau geschrieben hat. Und auch wer »Muss sie denn zum Städtele hinaus« oder »Alle Jahre wieder« singt, hat Silchers Schöpfungen auf den Lippen. Er gilt als Protagonist des Chorgesangs und schuf viele Chorsätze von Volksliedern. Davon profitiert auch der Chor Vaterhaus der AGDM, der zur Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof ebenfalls dazu gehört und mehrere Lieder singt. Den Abschluss bildet das zur Trompete von Dariusz Genczerski gemeinsam gesungene Ostpreußenlied, ohne das keine ostpreußische Veranstaltung zu Ende gehen darf. Es gehört einfach dazu.
Das war Uwe Hahnkamp mit seinem Beitrag zur Gedenkfeier am Volkstrauertag vor einer Woche auf dem Ehrenfriedhof in Allenstein und zum Hintergrund des Liedes »Ich hat einen Kameraden«.
Beitrag.
Riga wird mit dem 1. Januar 2014 europäische Kulturhauptstadt und Lettland tritt dem Euro bei. Doch gibt es dort auch noch Deutsche oder eine organisierte Minderheit? Wie sieht ihre Situation aus und wie werden sie angesehen? Sie hören den zweiten Teil des Beitrags von Uwe Hahnkamp, der in Riga mit den zwei Deutschen Mirza Kiploka und Natalia Koffler gesprochen hat.
Wie wir im Beitrag in der letzten Woche hören konnten, ist es heute möglich, in Lettland Deutsch zu sprechen. Es gibt eine deutsche evangelische Gemeinde und deutsche Vereine, die Sprache und Kultur zu erhalten versuchen. Nach 1941 sind aber viele Deutsche und Letten geflohen, auch der größte Teil von Mirza Kiplokas Familie. Und der Kontakt zu den Emigrierten war nicht immer möglich, wie sie erzählt.
Wir durften nicht im Briefwechsel stehen und auch die Kirche durfte ich nicht besuchen. Ich bin in Kindheit getauft, aber konfirmiert wurde ich nur nach der Wende vom Pastor aus Deutschland, wie Tram kam. In der Zeit durfte man keine Kirchen besuchen und besonders wenn ich als Lehrerin arbeiten wollte, das ging überhaupt nicht. Obwohl geheim sind wir von, wir mussten zu Weihnachten auch Studium. Ich studierte an der Abendabteilung. Am Tag habe ich gearbeitet. Und also, und doch wir zur Kirche bemühten uns, zu Weihnachten wenigstens zu gehen. Aber wenn man erwischt wurde, dann konnte auch so weit sein, dass man ausgeschlossen aus der Universität wurde. Ja, so streng.
Gegen Ende der Sowjetzeit wurden manche Regeln lockerer gehandhabt.
Einige Zeit arbeitete ich in der Musikschule, das war kurz vor der Wende schon. Als die Wende schon kam, dann war alles viel locker. Und dann habe ich da selbst wählen können, ein bisschen Programm, Sitten und Bräuche. Und meine Studenten haben dann auch die Noten für Weihnachtslieder und sowas hatten wir nicht. Und die brachten von ihren Omas und dann haben wir da über Weihnachten gesprochen und sie haben gesungen auf Deutsch, ja. Und das fand ich sehr schön. Und die Obrigkeit konnte nichts einwenden, weil das die Bräuche und die Sitten der Deutschen sind.
Natalia Kofler hat andere Wurzeln. Ihre Eltern stammen woanders her.
Ursprünglich sind meine Eltern in der Ukraine geboren. Im Zweiten Weltkrieg wurden sie von deutschen Truppen nach Deutschland verschleppt. Und aus Deutschland, weil sie in der russischen Besatzungszone waren, in der sowjetischen, kamen sie, mein Vater in den Ural und meine Mutter nach Sibirien. Und deshalb nach Stalins Tod hatten sie keine Angst mehr vor Sibirien, haben sie sich gesagt, egal wohin, Hauptsache nicht mehr da bleiben. Deshalb sind meine Eltern nach Lettland gekommen.
Als Russlanddeutsche war die Situation in Lettland auch nicht einfach. Für die anderen Einwohner waren sie erst einmal Russen.
Na, ich denke, wenn ein Land besetzt wird von einer großen Macht, sind die Zuwanderer nicht unbedingt herzlich willkommen. Ja, und gelegentlich haben das Menschen auch gespürt. Außer, dass in dem Pass das vermerkt wurde. An der Stirn steht ja nicht geschrieben, dass man nicht unbedingt Russe oder sein Deutscher ist. Ne? In der Öffentlichkeit haben wir uns schon Russisch unterhalten. Es kam keiner und hat einem den Mund zugehalten. Das habe ich nicht erlebt. Nur, naja, wenn man einen russischen Kindergarten besucht, eine russische Schule.
Aber privat wurde Deutsch gesprochen.
Sie haben ganz bewusst sozusagen ihr deutsches Dasein gepflegt und gelebt. Ja, von zu Hause aus. Meine Oma, jetzt väterlicherseits, sie konnte kaum Russisch sprechen, sie hat nur Deutsch gesprochen. Gut, es war ein fürchterliches Dialekt, was ich nicht verstand. Meine Mutter hat immer übersetzt. Aber ja, sie hat kein Russisch gesprochen.
Auch Mirza Kiploka kennt dieses Leben mit den zwei Gesichtern.
Wir wurden in der Familie so erzogen, was man außerhalb des Hauses sprechen darf und was man nur zu Hause sprechen kann. Und auch Ostern und Weihnachten, die wurden zu Hause gefeiert. Aber außerhalb des Hauses machte man das Gesicht, dass man das nicht macht. Ja. Und auch viele Bücher waren tabu. Erst nach der Wende haben wir dann auch, ich hatte Tanten in Kurland, dort wo, unweit von Lebei, wo Kessel gewesen ist. Und sie haben dann viele Bücher gehalten, aber versteckt in großen Kisten und oben was anderes. Aber wenn das gefunden wäre, das war sehr gefährlich.
Deutsche klassische Musik, aber auch Literatur des unabhängigen Lettland war tabu.
Ich bin auch aufgewachsen ohne Beethoven, ohne Mozart, weil das waren die Überbleibsel des Kapitalismus und auch die Literatur, die lettische Literatur von den 20er, 30er Jahren. Das nannte man wieder die weißen Blätter der Geschichte, darüber wurde nicht gesprochen.
Der Vater als Korporal der lettischen Armee hoffte noch lange, dass die Engländer Lettland zu Hilfe kämen und verbot seinen Kindern den Beitritt zu den Pionieren. Das war nicht einfach für Mirza Kiplocka.
Aber ich habe sehr gern Theater gespielt und getanzt. Und wenn du nicht Pionier warst, dann durftest du das nicht machen. Das war auch so. Nur ja, die Lehrer, die nahmen in der kleinen Dorfschule das nicht so ernst. Und dann wurden uns einfach rote Haustücher umgebunden, damit wir tanzen können und Theater spielen, obwohl wir keine Pioniere waren.
Manchmal kam das Glück auf der Suche nach deutschsprachiger Literatur zu Hilfe, erzählt Natalia Kofler.
Meine Oma hat hier am Dom eine Bibliothek entdeckt, wo sie noch deutsche Gesangbücher kaufen konnte und deutsche Bibeln kaufen konnte. Und diese Bücher hat sie zum Teil, das war in den 60er Jahren, hat sie zum Teil an deutsche Gemeinden nach Mittelasien und nach Sibirien geschickt.
Heute ist die Pflege der deutschen Kultur organisiert. Die evangelische Gemeinde existiert aber länger.
Es gibt sehr viele verschiedene Verbände und deutsch-lettische Kulturzentren und deutsche Kulturzentren, alles Mögliche. Nur die Kirchengemeinde, die existierte auch in der sowjetischen Zeit. Offiziell natürlich ab Mitte 1980 grob, ne? Inoffiziell schon früher, Mitte 60er Jahre, gab es deutsche Gottesdienste in Riga von Bischof Karl Nenz.
Für die Russlanddeutschen gab es zwar unter Umständen die Gelegenheit, nach Deutschland zu fahren, andererseits Probleme mit dem Studium, so Natalia Kofler.
Ich war auch während der Sowjetzeit mehrere Male in der BRD, damals war das noch die BRD, weil mein Opa in Wolfsburg begraben ist und wir über das Rote Kreuz haben wir Anfragen gestellt und diese Weise durften wir, zweimal war ich während der Sowjetzeit in Deutschland, wir haben das Grab besucht, aber das kann ich nur meiner Mutter verdanken, dass es einfach dazu gekommen ist. In der Sowjetzeit übrigens durfte meine Mutter wollte Germanistik studieren, durfte aber nicht, weil sie deutsche Abstammung ist. Ne? Hat man da sehr geguckt, ne? Mit wem man zu tun hat.
Mirza Kiplocka kennt ein konkretes Beispiel dazu aus eigener Erfahrung.
Ich war in der Aufnahmekommission und sie mussten nur ihre Zeugnis zeigen und sie kam, ich erinnere mich nicht wohin, aber hieß Christine Fischer und man durfte sie nicht aufnehmen. Und als ich den Vorsitzenden der Kommission fragte, aber sie hatte doch wirklich sehr gute Zensuren und warum dürfen wir nicht aufnehmen? Er sagte, das ist ein Geheimbefehl, nicht die, die aus Russland, Deutschen kommen, in Hochschulen. Das war einfach Berufsschule. Und es tat mir das Mädchen sehr leid. Ich weiß nicht weiter, wie es ihr gegangen ist.
Und wie haben Sie die Gründung des neuen Staates Lettland und die Jahre danach erlebt? Mirza Kiplocka und Natalia Kofler.
Ja, wir gingen dem freien Staat entgegen mit sehr großer Hoffnung. Damals, wir waren ja auch jünger, aber man wird älter. Und dann ist die Lage jetzt in Lettland, glaube ich, für alle Einheimischen nicht ganz so glänzend, für die Alten. Und für die, die nicht den richtigen Beruf erwählt haben und so weiter. Man spricht in Lettland von den fetten Jahren und von Krisis, aber für meinen Jahresgang, es gab keine fetten Jahre und auch keine Krisis. Alles geht so, wie es knapp geht.
Alle Menschen haben wirklich gehofft, dass es anders wird, als es jetzt ist. Bestimmt. Viele sind enttäuscht.
Und diese Enttäuschung hat bei ihr persönlich einen ganz konkreten Grund.
Leider ist meine Familie nach der Unabhängigkeit ebenso Menschen zweiter Sorte geblieben wie vor der Unabhängigkeit, weil wir keine lettische Staatsbürgerschaft bekommen haben. hat der lettische Staat entschieden für uns.
Bis jetzt haben Sie den sogenannten Nicht-Staatsbürgerausweis. Das heißt, Sie sind Bürger Lettlands und damit der Europäischen Union, haben aber kein Wahlrecht. Kann man das ändern?
Klar, sich einbürgern lassen. Ich wollte das vor 5 Jahren machen. Ich war aber dienstlich sehr viel weg und jetzt sind die 5 Jahre noch nicht. Aber ich muss 5 Jahre hier gelebt haben. Ja. Gewisse Beleidigungen sitzt auch schon in drin. Ne? 20 Jahre ist man gar nichts.
Manchmal lässt sich die Situation nur mit viel Humor ertragen. Einem häufig schwarzen Humor, wie Mirza Kiplocker mit einem Witz aus der Gründungszeit beweist.
Es treffen sich 2 Hunde und der eine fragt den anderen, nur wie geht es dir jetzt? Oh ja, es geht mir gut, meine Leine ist länger geblieben, aber mein Näppchen wird weitergerückt. Und das muss ich auch sagen.
Dennoch hat für sie die neue Zeit etwas gebracht. Sie konnte in Deutschland arbeiten und sich ihren Traum vom Besuch in Weimar erfüllen.
Es gab Möglichkeiten, in den deutschen Familien bei alten Leuten Hausdame zu spielen. Und da ich schon Rentnerin war, konnte ich das gebrauchen. Aber dann, mein Direktor wollte mich nicht loslassen. Dann erlaubte man im Schuljahr. Und dann verdiente ich in Deutschland mehr als in einem Schuljahr in Lettland. So war das. Und das war ja schon dann nach der Wende nur. Ich bin jetzt in Deutschland vielleicht mehr gewesen in verschiedenen Gebieten wie einige von Deutschen.
Und was denken Sie zur Kulturhauptstadt Riga und dem Euro?
Gut, dass Riga Kulturhauptstadt wird nächstes Jahr, ja, es ist natürlich sehr schön. Aber dass die Währung jetzt wieder verändert wird, eine neue eingeführt wird, da sehe ich mit Schrecken.
Und ich bin für Euro. Warum auch nicht? Alles geht von den persönlichen Notwendigkeiten aus vielleicht. Schon damals, als ich gearbeitet habe in Deutschland, bekam ich Euro und immer, wenn man wechselt, dann verliert man was. Ich verbringe dann wahrscheinlich meine Zeit in meinem Wochenendhaus. Es wird zu laut für eine alte Fliege sein. Ich glaube ja. Schon jetzt, heute kam ich hierher, das war schon zu viel.
Das war der 2. Teil des Beitrags von Uwe Hahnkamp zu den Deutschen in Lettland. Seine Gesprächspartnerinnen waren Mirza Kiplocker und Natalia Koffler. Informationen zur Deutschen Evangelischen Kirche in Lettland finden Sie auf der Internetseite www.kirche.lv. Über das Programm im kommenden Jahr informiert Riga unter www.liveriga.com/de, auf Englisch auch unter riga2014.org.